Hallo und herzlich willkommen zum NFL Tuesday Show hier vom GFL Podcast. Heute aufgrund der Weihnachtsfeiertage am Donnerstag. Ich bin wie immer hier mit Christian und grüße dich, Christian. Hallo nach Münster.
Hallo und erstmal first and foremost, I want to thank our Lord and Savior Jesus Christ.
Nein, Tim Tibo, danke.
Ja, das ist danke. Mir dann doch irgendwie über Weihnachten eingefallen. Da habe ich mir gedacht, so Mann, das wäre doch eigentlich mal eine ganz lustige Begrüßung. Der gute Tim Tibo, der vor jedem Interview den lieben Herrgott gegrüßt hat. Ja, hi Felix, hallo liebe Zuhörer. So zwischen den Feiertagen ist das ja doch immer eine etwas besondere Zeit. Dementsprechend mein Gruß dahin.
Genau, ja. Wie ihr die Feiertage verbracht habt, wir hoffen friedlich und schön mit den Liebsten, was auch immer ihr gefeiert habt an den Tagen. Jetzt bewegen wir uns rasch auf das Ende des Jahres zu. Der letzte Spieltag in der NFL steht vor der Tür am kommenden Wochenende. Und dann sind wir schon in 2018, beginnen mit den Playoffs, dem Super Bowl im Februar. Und die spannende Zeit sozusagen beginnt in der NFL. Wir wollen heute natürlich über all die Sachen sprechen, die wichtig sind in dieser Woche. Wir wollen über das Playoff-Picture sprechen vor dem letzten Spieltag. Wir wollen über zwei Sachen sprechen, die wir in der letzten Woche schon angeteasert hatten, wozu wir nicht mehr gekommen sind. Das waren die momentan sehr in der Kritik stehenden generellen Replay-Aktivitäten, sprich die Catch-Rule, das Fumbling through the Endzone. Da hatten wir ja gesagt, dass wir euch da noch ein paar Meinungen von uns mitgeben wollen. Das wollen wir heute machen. Und alles, was sonst, wie gesagt, wichtig war, wichtig sein wird in der kommenden Woche beziehungsweise am kommenden Wochenende. Wir werden das heute nicht ganz so lange halten. Wir sind natürlich auch etwas geschlaucht von den Feiertagen, so wie ihr da draußen wahrscheinlich auch. Deswegen halten wir das heute so kurz und knapp und knackig wie möglich. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich ein paar News aufgreifen, die jetzt momentan aktuell sind und fangen vielleicht mal mit dem größten News-Item dieser Woche an. Das ist James Harrison, der ja im Grunde genommen All-Time, ja, ich will nicht sagen Favorite, aber einer der größten Pittsburgh Steelers der letzten 10 Jahre auf jeden Fall. Unvergessen seine Sacks, seine Interception gegen die Cardinals damals hat das Team verlassen, beziehungsweise wurde vom Team gecuttet zugunsten eines, ich meine, das war ein Offensive Lineman, ne?
Weiß ich gar nicht genau, wer da dann
nachgerückt ist. Der Roster-Spot wurde quasi freigemacht, damit man einen Offensive Lineman mitnehmen kann. Und James Harrison, der sowieso schon weniger Snaps gespielt hatte diese Saison, wurde entlassen. Da gab es dann so ein paar böse Worte auch hinterher noch von ihm. Schlussendlich hat er ein neues Zuhause relativ schnell gefunden in New England, was natürlich dann auch wieder die Spekulation angeheizt hat. New England, Pittsburgh, die ja diese Saison schon das eine oder andere Scharmützel sich geliefert haben, wird nicht besser durch das Signing von James Harrison. Aber sportlich betrachtet, Christian, ist es natürlich für die Patriots auf jeden Fall ein Gewinn, muss man jetzt erstmal so sagen.
Ja, ob es dann am Ende ein Gewinn ist, wird sich zeigen müssen. Auf jeden Fall haben die Patriots ein sehr großes Bedürfnis, also eine große Lücke halt bei den Edge-Defendern in der Defensive Line. Sie haben es ja nun wirklich nicht geschafft, in dieser Saison häufig die, wie nennt man das im Deutschen, die Ecke zu setzen, also den Rand dicht zu machen vielleicht, also im Laufspiel, also es ging ja immer relativ viele Laufspielzüge dann über außen, ne? Also nicht durch die Offensive bzw. Defensive Line, sondern eher drumherum. Da haben sie immer ein sehr großes Problem gehabt. Sie hatten irgendwie Cassius Marsh von den Seattle Seahawks ertradet vor der Saison. Das hat nicht funktioniert, das ist ungefähr nach 10 Wochen dann auch gecuttet worden. Haben dann jetzt Lee vom Practice Squad der Buffalo Bills vor, ich glaube, 4 Wochen oder so zu sich geholt und der hat, ganz guten Pass-Rush gemacht, hat auch direkt irgendwie eine Interception, ich glaube auch gegen Buffalo sogar gefangen und dann auch irgendwie ein paar Sacks gehabt. Aber auch, dass die Ecke oder der Rand ist nach wie vor ein Problem gewesen. Deswegen eigentlich ein ziemlicher No-Brainer, weil Harrison bekommt wahrscheinlich, also ich glaube, die Vertragsdetails sind noch nicht durch, aber der bekommt wahrscheinlich auch nur das Veteranen-Minimum. Dementsprechend kostet es nicht viel. Man muss halt nur einen Platz auf dem im Roster machen, im Kader. Dementsprechend No-Brainer. Harrison selber freut sich auch wohl darüber, dass er da ist. Hat irgendwie bei Instagram einen ganz lustigen Post gemacht mit einem Selfie von ihm und Tom Brady, in dem er sagt, endlich mein Teammate, der älter ist als ich. Kommt ja auch nicht so ganz so häufig vor. Ich glaube, er ist 39, ne? Und Brady halt 40. Das Interessante dabei ist natürlich, wie das Ganze abgelaufen ist. Ne? Also erstmal dachte man so, okay, warum cutten die denn den denn? Gut, verständlich, er hat nur 40 Snaps, glaube ich, gespielt bis jetzt in dieser Saison. Das ist natürlich auch echt nicht eine Menge. Aber jetzt im Nachhinein ist so, haben sich so sehr viele Spieler dazu geäußert, dass er sich doch wohl nicht so richtig fair verhalten hätte, ne? Dass er sich irgendwie disrespectful mehr oder weniger verhalten hat, dass er teilweise in Teammeetings Nickerchen gehalten hätte in seinem Stuhl, wenn es darum ging, irgendwie Filme sich anzuschauen oder wenn irgendwie so Teaching-Momente von den Coaches waren und er mehr oder weniger seinen Weg aus Pittsburgh sich raus gekämpft hat oder erkämpft hat oder ja, er verhalten hat, wie man das auch immer nennen möchte.
Ja, also es wurde ja so ein bisschen vermittelt, dass er vor der Saison quasi nochmal einen längeren Vertrag haben wollte, mehrere Jahre nochmal, um dann in Pittsburgh seine Karriere zu beenden, seine große Karriere, muss man ja wirklich sagen, in Pittsburgh zu beenden. Und da gab es dann wohl Komplikationen, was die Vertragsdetails angeht, was die Vertragslänge angeht. Und da fühlte er sich ungerecht behandelt, weswegen er wohl die ganze Saison über nicht unbedingt zuträglich war, was das was die teaminterne Chemie angeht. Und für die Steelers muss man natürlich auch sagen, es ist auch ein No-Brainer, denn sie haben ohne ihn einen sehr, sehr guten Pass-Rush immer aufs Feld geschickt. Sie haben ohne ihn sehr viel produziert. Ihre Defensive Line war sehr, sehr stark, auch ohne ihn. Ja, klar, wenn sie ihn noch zusätzlich mit reinpacken konnten in den Spielen, hat er natürlich auch was produziert, aber ohne ihn waren sie gut dran. Und wenn man in die Playoffs geht, dann ist jeder Platz im Kader, jeder Roster-Spot ist einfach extrem wichtig. Und wenn man eben sagt, okay, wir müssen unser Gewicht vielleicht da oder darauf legen, vielleicht den einen oder anderen Spieler zurückholen, der von der Verletzung zurückkehrt, da muss man eben ganz knallhart entscheiden. Und für die Steelers ist es, glaube ich, auch genauso ein No-Brainer, dass sie gesagt haben, okay, wir stehen mit unseren Pass-Rushern so gut da, auf James Harrison können wir verzichten.
Ja gut, ich meine, man kann natürlich dann an der Stelle von den Steelers vor der Saison auch nicht prognostizieren, dass TJ Watt zum Beispiel so einschlägt, wie er eingeschlagen ist. Das ist ja auch was.
Korrekt,
ja. Darauf hofft man vielleicht und da vermutet man vielleicht auch ganz stark, dass es so passiert oder so, aber sicher ist man sich da nicht. Dementsprechend ist es auch verständlich, dann also finde ich den Vertrag für Harrison, den sie dann auch gemacht haben, nicht verkehrt oder so. Gleichzeitig ist Harrison natürlich auch so ein Fan-Favorite immer gewesen und ist ja, glaube ich, auch nach der Verletzung von Ryan Shazier hat er sich ja quasi das Vorbereitungsritual von ihm zu eigen gemacht und hat sich dann quasi auf dem Feld oberkörperfrei bei deutlich Minusgraden aufgewärmt, was ja sonst immer so ein bisschen das Markenzeichen von Ryan Shazier war. Insgesamt aber schon so, ja, irgendwie nicht schön, ne? Dass es dann wieder so eine Geschichte ist, dann, dass es dann wieder zu den Patriots geht. Das ist ja jetzt quasi die mehr oder weniger dritte Geschichte der Art, wo dann die Patriots einen Spieler aufsammeln, der sich seinen Weg aus zu seinem vorherigen Team rausgeekelt hat oder vermeintlich rausgeekelt hat, wie das dann auch immer ist. Ist ein bisschen komisch, aber nach wie vor bleibe ich dabei, dass ich mir dann nicht vorstellen könnte, dass die Patriots da in irgendeiner Form das Ganze zu verurteilen haben oder angestoßen haben, mehr oder weniger.
Nee, sie haben einen Spieler geholt, der in der Free Agency war, wenn du so willst. Also genau, einen Spieler, der frei auf dem Markt verfügbar war, den haben sie sich geholt, weil sie einfach einen unglaublichen Bedarf auf dieser Position haben und einen Spieler brauchen, der 10, 20 Snaps vielleicht spielen kann pro Spiel, ihnen vielleicht ein bisschen Hilfe geben kann. Und das haben sie gemacht. Also was da vorher war, da hatten sie ja natürlich keinen Einfluss drauf auf seine Vertragssituation vorher und ob er sich da wohlgefühlt hat noch in Pittsburgh oder ob er sich zu Recht da rausgeekelt gefühlt hat oder was auch immer. Also da haben sie ja nichts mit zu tun. Was natürlich dann immer schnell kolportiert wird, ist, dass die Patriots quasi von ihrem größten Konkurrenten versuchen, einen Spieler aufzunehmen, um von ihnen irgendwelche Interna zu bekommen. Das kann man auch ziemlich deutlich verneinen, dass das A nicht wirklich die Intention ist und B auch nicht viel bringt, denn es ist so komplex, dass in der NFL, dass A die Defensive-Spieler relativ wenig auch wissen über die über das Play-Calling der Offense und B oder auch wenn man jetzt auf die Defense-Seite guckt, ist es auch so, dass die Teams selber Woche für Woche die Sachen auch ändern. Also selbst wenn James Harrison, Bill Belichick jetzt irgendwie sagt, so das und das spielen sie gerne oder das und das bedeutet das und das oder wenn das und das gerufen wird, bedeutet das das und das, dann wird der und der Spielzug gespielt. Das sind alles, glaube ich, so ein bisschen für die Medien ganz schön drüber zu schreiben, aber die Teams sind clever genug, die Sachen von Woche zu Woche zu ändern, denn in der NFL wechseln so viele Spieler während der Saison, das wäre fatal, wenn man von Woche 1 bis Woche 16 den gleichen Playcall immer hätte.
Ja, sowas hat Pouncey, glaube ich, auch gesagt, der Center der Steelers, hat irgendwie auch gesagt, ja gut, was soll er denn großartig sagen? Okay, wenn wir das machen, dann rutschen wir nach links, wenn wir das machen, dann rutscht die Line nach rechts. Also da kann er, das hat er ziemlich abgewiegelt. Gleichzeitig hat Bill Belichick auch so in seiner Pressekonferenz auch so ein bisschen in seiner typischen Art darauf reagiert, als er dann gefragt wurde, ob sie quasi so ein bisschen Informationen daraus sammeln könnten aus dem Harrison-Signing, hat er gesagt, so, ja, keine Ahnung, nächste Woche spielen wir gegen die Jets, mal gucken, wie es so läuft, so, ne? Also typisch für Belichick hat es halt direkt, abgewiegelt und glaube ich auch weniger, dass es damit zu tun hat heutzutage. Das ist das ja mit den Playbooks. Das ist ja nicht mehr so wie in 60er, 70er Jahren, wo das wirklich noch so Schätzchen waren. Mittlerweile hat man irgendwie alles auf Film. Es gibt massive statistische Datenbanken, die die Spielzüge irgendwie erfassen und so und Tendenzen, die dann erstellt werden. Da ist das das Wissen, das die Spieler selber haben, wirklich gar nicht mehr so interessant.
Das ist korrekt. Aber es ist natürlich ein interessantes Signing, auf jeden Fall für beide Seiten, also was heißt für beide Seiten, für die Patriots, auf der anderen Seite für die Steelers, wie ich finde, auch ein relativ logisches Entlassung. Von daher hat sich da jetzt, glaube ich, auch nicht so viel getan. Es hat auch, glaube ich, keinen wirklich großen Einfluss auf ein Spiel Patriots, Steelers, eventuell im Championship-Game in der AFC. Von daher, es ist ein Signing, es ist natürlich ein großer Name, aber mehr auch nicht in dem Moment. Aber wo wir da gerade drüber sprechen, können wir vielleicht jetzt direkt mal schon mal kurz in die AFC gucken, auf das Playoff-Bild. Das hat sich ein bisschen deutlich klarer kristallisiert, sage ich jetzt mal, in der letzten Woche. Beziehungsweise wir haben noch zwei Teams in der AFC, die noch sozusagen alive sind, also die noch leben, was das Playoff-Rennen angeht. Das sind einmal die Los Angeles Chargers und einmal die Buffalo Bills. Die haben noch die Möglichkeit auf die Playoffs. Die haben noch eine Möglichkeit, unter die Top 6 sozusagen zu kommen. Die Patriots sind weiterhin an Nummer 1 mit 12-3, gefolgt von den Steelers. Jaguars, die ja verloren haben gegen Jimmy GQ. Gefolgt von den Chiefs und den Ravens und den Titans. Also es wird wahrscheinlich, so schätze ich das jetzt mal ein Rennen werden zwischen den Titans und den Chargers und den Buffalo Bills.
Ja, genau. Also im Prinzip ist es so, die Chargers und die Bills müssen darauf hoffen, dass die Ravens oder die Titans, hauptsächlich die Titans, verlieren. Und dann natürlich dementsprechend dann die Bills auch noch darauf hoffen, dass die Chargers verlieren. Die Sache wirkt relativ gesetzt, ne? Wenn man sich anguckt, Baltimore spielt jetzt gegen Cincy dieses Wochenende. Das ist mehr oder weniger ein Spiel, das sie auf jeden Fall gewinnen sollten. Natürlich ist das immer Papier und das Ergebnis ist immer so eine andere Frage dann wieder. Aber Baltimore hat sicherlich ein sehr einfaches Spiel verhältnismäßig vor sich. Tennessee muss gegen Jacksonville ran, aber Jacksonville hat gleichzeitig auch kaum noch was oder eigentlich gar nichts mehr, für das sie spielen können. Dementsprechend ist es auch sehr gut möglich, dass sie da einen leichteren Gegner haben werden, als wenn es jetzt für Jacksonville, wenn sie jetzt gegen San Francisco nicht verloren hätten. Dann wird es ja für sie sogar noch um einen First-Round-Bye gehen, also um eine Woche spielfrei in der Wildcard-Round. Dementsprechend dürfte das für Tennessee auch nochmal deutlich einfacher werden. Dementsprechend für die Chargers und die Bills sieht es nicht so gut aus, auch wenn ich mich ja doch mit meiner Bold Prediction quasi dann vor 2-3 Wochen so ein bisschen selber in den Mist geritten habe.
Naja, es ist noch möglich. Also du hattest ja gesagt, für alle, die es vielleicht verpasst haben sollten, hoffen wir natürlich nicht, dass ihr die Folge nicht gehört habt, aber es kann natürlich mal vorkommen. Christian hatte gesagt, dass die LA Chargers es noch schaffen werden in die Playoffs und ich habe dir da auch zugestimmt. Sie haben natürlich den schwersten Weg jetzt vor sich von den Teams, aber sie haben natürlich die Möglichkeit immer noch, dass sie in die Playoffs kommen. Also es ist nicht leicht. Es gibt schon Berichte, dass beispielsweise Jacksonville auch einige Starter nicht spielen lassen wird. Also das heißt, sie werden vielleicht den einen oder anderen Spieler schonen. Sie haben ja auch einige Verletzungsprobleme jetzt in den letzten Wochen gehabt. Das könnte natürlich Tennessee helfen. Ja, aber nichtsdestotrotz kann Tennessee trotzdem das Spiel noch verlieren und dann ist eben der letzte Platz offen und dann müssen die Chargers. Also Philip Rivers ist sehr optimistisch noch. Er sagt, er schafft es, wie ich glaube 1992 war das, ein ja wunderbares,
mirakulöses, ne?
Genau, Comeback zu starten und noch in die Playoffs zu kommen.
Genau.
Genau. Dazu kann man vielleicht noch sagen, Kansas City, für alle, die es interessiert, die werden diese Woche Patrick Mahomes starten, den Rookie. Auch die, für die geht es ja um nichts mehr, die sind da schon gefestigt und von daher ja, wird Patrick Mahomes für Alex Smith diese Woche starten.
Bevor wir gleich weitergehen, was ist denn deine Meinung zu Jimmy GQ? Also Jimmy GQ, eben kurz zur Erklärung, Jimmy G, also Jimmy Garoppolo, der ehemalige Backup von Tom Brady, der diese Saison von den Patriots zu den 49ers in der laufenden Saison getradet wurde, lässt ja das Herz der Leute und der Fans und der Analysten in San Francisco gerade echt sehr hoch schlagen. Also er wird sehr hoch gehandelt an einigen Stellen als Top 5 Quarterback, seitdem er quasi in San Francisco spielt. Ist jetzt hat 6 Siege bei 6 Mal als Stammstarter Quarterback eingefahren, sehe ich das richtig?
Ja, bei den Patriots 2, ne? Und jetzt bei 3, also 5 müssten es sein, oder nicht?
5, okay, dann waren es 5. Also er wird gerade wirklich sehr gefeiert. Da wäre jetzt mal so meine Frage, was ist so deine Meinung dazu? Also was denkst du, was ist mit ihm langfristig so zu erwarten?
Also ich bin großer Fan, also ich war auch schon großer Fan von ihm bei den Patriots. Ich habe schon immer gedacht, es ist ja der vielleicht ja beste Quarterback, den man überhaupt haben kann als Backup. Und als ich jetzt gesehen habe, was er in San Francisco leistet mit dem Team und jetzt auch gegen andere Teams, die wirklich sehr, sehr stark spielen diese Saison, wie zum Beispiel das letzte Spiel gegen Jacksonville, das war wirklich so ein ja Dosenöffner für ihn, aber auch für mich, um zu sehen, dass er wirklich der ist, was viele Leute ja seit Jahren immer geschrieben haben. Mhm. Und er ist unglaublich ruhig, er ist ein unglaublich ja guter Werfer, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen, es hört sich ein bisschen doof an, aber er kann jeden Wurf, er ist mobil, er hat eine unglaubliche Übersicht und er hat einen unglaublichen Arm, er kann extrem präzise werfen, dabei extrem feste werfen. Er hat sich sehr, sehr viel von Brady abgeguckt, er macht viele Sachen sehr, sehr richtig für einen jungen Quarterback. Beispielsweise hilft er seinen Receivern einfach, indem er die Bälle so wirft, dass die Receiver entweder mit dem Ball noch was anfangen können und noch laufen können, oder er wirft den Ball, wenn er zum Beispiel über die Mitte wirft, sehr, sehr tief, sodass der Receiver entweder den Ball fängt oder der Ball fällt auf den Boden und der Ball ist incomplete. Also sehr sicher. Das heißt, er schützt seinen Receiver, der dann keinen Hit mehr abbekommt, und gleichzeitig schützt er quasi die den Ballbesitz, indem er der Defense nicht die Möglichkeit gibt, da anzugreifen. Mhm. Also ich bin da wirklich sehr beeindruckt von ihm, wie er spielt und welches Kommando er schon übernommen hat da. Also wenn die 49ers das Team aufbauen können, ist er auf jeden Fall der Quarterback für die Zukunft. Also ich bin wirklich begeistert.
Ja, ich selber bin auch, ich bin vor allen Dingen sehr gespannt. Also ich glaube auch, dass er wirklich ein sehr guter Quarterback ist. Die Frage für mich, die sich für mich nur so stellt, ist, wo es sein Limit quasi erreicht. Also wie weit kann er gehen? Ich bin ja immer so ein bisschen vorsichtig, wenn man jetzt in einem Jahr ein Spieler so unglaublich gut ist, und das ist das erste Jahr, in dem er quasi gut ist, sage ich halt immer, okay, man muss das nächste Jahr noch abwarten, weil das ist das erste Jahr. In der Offseason guckt sich jeden Spielzug von dem Spieler quasi an und dann wird nochmal evaluiert und dann werden die Schwächen rausgefunden. Und da muss sich halt in der zweiten Saison zeigen quasi, ob der Spieler in der Lage ist, das Niveau zu halten, wenn die Teams sich quasi auf ihn eingestellt haben. Und das ist halt genau die Situation, die wir jetzt mit Jimmy Garoppolo da haben. Die 49ers haben halt vorher mit einem anderen Quarterback, mit Bethea gespielt, der, nicht mit Bethea, sondern mit Bethard, genau. Bethea war der Safety von den 49ers, der aber auch, glaube ich, jetzt nicht mehr da ist, ne?
Ich glaube nicht, ne.
Ja, dementsprechend haben sie auch ganz andere Tendenzen gehabt. Das heißt, die ganzen Statistiken, wenn man sich anguckt, okay, die Tendenzen, die so ein Team entwickelt, und darauf reagiert man dann natürlich auch als Team, und dann kommt ein Quarterback-Wechsel. Das macht so dieses ganze Gameplanning natürlich auch nochmal deutlich schwieriger für den Gegner der 49ers. Dementsprechend würde ich da halt noch so einen kleinen Dämpfer draufsetzen und warten, sagen, okay, erstmal abwarten. Aber Grund zur Hoffnung ist auf jeden Fall da. Ich mag Jimmy Garoppolo auch sehr gerne, also er ist immer ein sehr, sehr freundlicher Typ gewesen, hat, glaube ich, gerne Pressekonferenzen gegeben, beziehungsweise hat sie ein bisschen interessanter gestaltet als Tom Brady als Beispiel. Dementsprechend gönne ich ihm da so einiges, traue ihm auch einiges zu, aber den Hype, obwohl den Hype kann ich auch verstehen, definitiv, aber ich bin da ein bisschen vorsichtiger, glaube ich.
Ja, die nächste Saison wird zeigen. Also eine komplette Saison mit einem deutlich stärkeren Team dann noch, in dem er dann auch wirklich Siege einfahren muss, in denen es nicht mehr so um nichts geht, sondern von null startet und ja, von Woche zu Woche auch zeigen muss, dass er gewinnen kann, eine ganze Saison über auch fit bleiben kann, sich nicht verletzt. Das wird natürlich die nächste Saison zeigen, aber wenn sie darauf aufbauen können, haben sie auf jeden Fall eine sehr, sehr große Zukunft. Ich würde jetzt auch nicht sagen, in spätestens 3 Jahren gewinnen die 49ers mit Jimmy Garoppolo und Super Bowl, aber sie sind auf einem sehr guten Weg.
Das ja, obwohl sie selber das schon gesagt haben. Ne? Ich glaube, nächstes Jahr ein Spieler, ich weiß leider nicht mehr, wer hat gesagt, nächstes Jahr Super Bowl, wir sind am Start oder so. Aber das ist dann, glaube ich, doch ein bisschen verfrüht.
Ja, das, wie gesagt, es kann ja auch sein. Ich meine, die LA Rams haben auch überzeugt dieses Jahr.
Ja, das stimmt.
Wer weiß. Aber bleiben wir kurz bei der NFC, um das noch abzurunden, das Playoff-Picture. Du hast da noch ein paar Momente für uns, was das NFC-Playoff-Picture angeht.
Ja, im Prinzip ist es auch relativ klar. Ne? Also ich bin echt erstaunt, wie sich dann doch alles geklärt hat. Also Seattle hat das Winner-Go-Home-Match gegen Dallas gewonnen. Das heißt, sie sind noch im Rennen. Atlanta hat in seinem Part auch zugetan und entsprechend verloren. Bin ich das jetzt noch? Ja, klar, ne? Da vertue ich mich jetzt nicht. Ja. Genau, und jetzt steht dieses Wochenende an. Die Seahawks können noch reinkommen, wenn Atlanta verliert. Das ist die Bedingung dafür. Dementsprechend, Atlanta muss nur gewinnen, dann sind sie in den Playoffs drin. Ansonsten war es das schon soweit eigentlich. Insgesamt ist da relativ alles dicht. Es geht nur noch so ein bisschen um das Seeding. Der zweite Platz ist noch nicht ganz sicher. Minnesota könnte den unter Umständen noch verlieren, da gibt es einige Möglichkeiten für, aber so insgesamt Carolina könnte noch auf den vierten Platz, also die Division gewinnen gegenüber New Orleans, wenn sie dann nächste Woche gewinnen würden, aber naja, insgesamt ist es da relativ dicht alles.
Genau, also das, ich glaube, das Carolina-Atlanta-Spiel ist eben wichtig, plus das Seattle-Spiel. Und dann geht es, wie gesagt, um das Seeding, was jetzt auch, ob du jetzt Fünfter oder Vierter bist, klar. Homefield ist immer gut, aber es ist jetzt nicht mehr so der große Knackpunkt. Deswegen gibt es auch aus der NFC schon einige Teams, die haben verlauten lassen, unter anderem zum Beispiel die Rams, dass sie einige Spieler schonen werden, dass sie dem einen oder anderen aus der zweiten Reihe eine Chance geben, um quasi die Superstars, die Starter nicht in ein Spiel zu werfen, in dem sie sich dann vielleicht auch noch verletzen könnten.
Klar. Ja, das ist ja auch, das ist ja sehr klug und das ist ja was häufig vorkommt, wobei es da auch unterschiedliche Ansätze gibt. Es gibt Coaches, die sagen, nee, ich schone meine Spieler nicht, die sollen nicht aus dem Rhythmus rauskommen. Es gibt Coaches, die sagen so, ja, okay, doch, ich mache das ganz gerne, ich finde das sehr sinnvoll. Und es gibt Coaches, die sagen, okay, ich gucke mir an, wie die Spieler drauf sind, wie stark sie angeschlagen sind und entscheide dann aufgrund dessen, ob ich den Spieler dann pausiere oder nicht. Was Kansas City macht, finde ich zum Beispiel sehr klug, Patrick Mahomes reinzuschmeißen in einem Spiel, das halt wirklich nutzlos ist und einfach mal zu gucken, was macht der First-Round-Pick. Gerade dann die Vertragssituation mit Alex Smith ist ja auch, ich glaube, er hat nächstes Jahr noch einen Vertrag, aber ist natürlich sehr spannend, wie es da weitergeht. Ne?
Ja, definitiv. Wobei, du bringst dich natürlich dann auch immer so ein bisschen in Gefahr, wenn jetzt in einem Spiel, in dem es dann um vielleicht nichts mehr geht, Patrick Mahomes auf einmal spielt wie in der Preseason und weiß ich nicht, eine Incompletion hat und 5 Touchdown-Pässe so ungefähr, dann werden natürlich auch direkt wieder die Stimmen laut. Also du kannst ja auch ein bisschen Unruhe reinbringen. Aber nicht für die
Playoffs. Na, nicht für die Playoffs. Das hatte ich jetzt auch.
Stell mal vor, die Chiefs spielen dann in der ersten Runde in den Playoffs nicht gut und es ist im dritten Viertel und sie liegen, weiß ich nicht, 10 Punkte zurück und Alex Smith hat irgendwie underperformed und ist nicht gut drauf und was weiß ich.
Ja.
Dann werden die Stimmen, glaube ich, schon ziemlich laut, auch im Stadion, wenn sie in Arrowhead spielen sollten. Also das ist
ja gut, aber das fände ich da auch gerechtfertigt. Also ich meine, wenn man jetzt wirklich sieht, dass das Smith irgendwie eine bescheidene Leistung abliefert, dann ist sowieso die Überlegung da, ob man nicht vielleicht was am Quarterback ändern muss. Wenn, ich meine, das Spiel selber macht, glaube ich, auch nicht den größten Unterschied aus, wie die Trainer Patrick Mahomes sehen. Die sehen ihn ja jede Woche im Training, die sehen ja, wie er sich verhält. Natürlich ist es so ein bisschen die Nerven, ne? Sind natürlich so eine kleine Frage, da hast du schon recht. Das ist eine Sache, die kann man halt nicht im Training simulieren oder so, aber tendenziell glaube ich, dass es nicht so einen großen Unterschied macht.
Nee, keinen großen Unterschied, aber ich bin insgesamt kein großer Fan von dem in der letzten Woche 17 quasi dann nochmal gerade in der Quarterback-Situation jemanden zu ändern. Also klar, wenn sich dann Alex Smith verletzen würde im letzten Spiel, sagen alle, warum hat er überhaupt gespielt, was ist das für eine schlechte Entscheidung etc. Aber ich meine, wenn er sich in Woche 14 verletzt, kräht auch kein Hahn mehr danach. Mhm. Also ich würde ihn immer spielen lassen, ich würde den Rhythmus hochhalten, man kann ihn dann rausnehmen in der zweiten Halbzeit oder zum Ende des Spiels, aber ich würde ihn drin lassen, den Rhythmus hochhalten, die Spieler drin behalten, weil sonst hast du unter Umständen 2 Wochen Bye Week, wenn du so willst, bei manchen Teams und das kann auch schon mal prekär werden, aber das wird dann wahrscheinlich Thema für unsere nächste Folge. Oder
ja, ich sehe es echt anders. Also ich finde, das ist eine optimale Situation, weil gerade mit Alex Smith, der hat im nächsten Jahr, kriegt er glaube ich 14,5 Millionen und ist an Gehalt stehen da zu Buche. Und da steht nächstes Jahr nun mal einfach eine Entscheidung an. Behält man ihn weiter und macht noch ein zweites Jahr, in dem Patrick Mahomes quasi auf der Bank sitzt und sich vorbereitet? Oder nutzt man auch noch das Trade-Value, das Alex Smith hat? Also der wird sicherlich kein First-Round-Pick bringen. Das kann ich mir nicht so richtig vorstellen.
Nee, auf keinen Fall.
Aber ein Second- oder ein Third-Rounder könnte er durchaus bringen.
Aber glaubst du denn, dass eine gute Vorstellung von Mahomes in Woche 17, was die Vertragsverhandlungen mit Alex Smith angeht, eine Rolle spielen für die Kansas City Chiefs? Ich meine, du musst doch die ganze Saison...
Nicht. Es geht nicht um die Vertragsverhandlungen. Es geht darum, ob man sich von ihm löst oder nicht. Ob man sagt, okay, wir starten jetzt nächstes Jahr mit Mahomes durch oder wir sagen, oh nee, dieses Jahr, dass wir Smith noch haben unter Vertrag, das nutzen wir, um ihn dann quasi nochmal zu redshirten und nochmal ein Jahr weiter aufzubauen, quasi so ein bisschen die Aaron Rodgers-Situation. Der ist ja auch, ich glaube, 2 Jahre hinter Favre gewesen, in 05 bis 07, meine ich, wäre das gewesen, oder 04 bis 06. Also das ist schon so die Sache, ne? Wenn man jetzt merkt, okay, der hat's gut drauf oder so, der hat echt viel Potenzial, wir können uns vorstellen, nächstes Jahr mit ihm komplett als Starter in die Saison zu gehen und dann Alex Smith mehr oder weniger wegzutraden. Das ist schon, und jetzt hat man halt die Chance dazu, ne?
Ja klar, aber also mein Punkt ist immer noch, würdest du Woche 17 ein Spiel von Patrick Mahomes als den Maßstab dann nehmen? Also du musst ja quasi diese Entscheidung triffst du ja in der Offseason irgendwann und dann...
Ja, das ist natürlich nicht der Maßstab, aber es ist ein weiterer Faktor. Ne? Du hast das
klar,
ganze Training.
Es ist ein Faktor, aber es kann halt auch sein, dass das Woche 17 im Grunde nur ein Preseason-Spiel wird, so vom Setting her. Weil du, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen spielen die Chiefs jetzt in Woche 17? Mahomes, ich weiß es gerade gar nicht mehr.
Gegen die Broncos.
Okay. Also ich meine, ja, das kann natürlich auf der einen Seite ein Preseason-Spiel sein, weil es für beide Teams dann um nichts geht. Aber klar, ich verstehe dich schon, dass du ihn quasi in Live-Game-Action reinwirfst und guckst, wie er spielt. Aber ja.
Ja, es ist auch für die Fans, ist es natürlich auch. Die sind natürlich heiß darauf, die wollen ihn sehen. Ich finde das insgesamt gut in so einer Situation. Du hast die Verletzungsreduktion von Alex Smith, du hast mehr Möglichkeiten, deinen jungen potenziellen Star-Quarterback zu evaluieren. Und klar, Nachteil ist natürlich, dass so eine Woche aussetzen kann auch mal von Nachteil sein, dass man so eine Spur einrostet, dass man beim Start des ersten Playoff-Spiels in der Wildcard Round nicht so direkt am Start ist. Aber ich bin tendenziell immer eher dafür, so einen Starter zu aussetzen zu lassen, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Also irgendwie, weiß nicht, es ist immer so ein bisschen die, so die Einstellung, die ich dazu habe. Aber da gibt's wirklich, also es gibt so viele Leute, die das unterschiedlich sehen, das ist immer spannend irgendwie. Ich finde das immer lustig, dass es da echt so unheimlich viele Argumente für beide Seiten gibt. Da gibt's, glaube ich, kein richtig und kein falsch.
Ja, wahrscheinlich nicht. Also sonst würden ja auch die einen oder anderen Teams, also deswegen machen die Teams das ja auch unterschiedlich. Also wir werden es sehen. Es ist natürlich auch, ja, für die Fans auf der einen Seite, die Fans von Patrick Mahomes oder die ihn gerne sehen wollen ihn sehen. Die anderen denken sich, mein Gott, ich will Alex Smith sehen und ich will sehen, wie er spielt und ich will den Rhythmus sehen. Wie auch immer. Wir werden sehen. Nichtsdestotrotz, macht euch drauf gefasst, alle, die am Wochenende, am Sonntag, anstatt Silvester zu feiern, lieber Football gucken, dass der ein oder andere Spieler neu auf dem Feld stehen wird, unter anderem Patrick Mahomes, wir hatten darüber jetzt gesprochen, für die Kansas City Chiefs als Starting Quarterback. Vielleicht ganz kurz noch, ohne das großartig bewerten zu wollen, denn dazu sind wir nicht in der Lage und auch nicht wirklich befugt. Es gibt eine Entwicklung um DeSean Jackson, Wide Receiver, diese Saison, vor der Saison, beziehungsweise ja genau, vor der Saison zu den Tampa Bay Buccaneers gewechselt, Wide Receiver, einen großen Vertrag bekommen. Der hatte, ja, beziehungsweise nicht er, aber mit seinem Auto ist was passiert.
Eine sehr kuriose Geschichte. Die Geschichte entwickelt sich gerade noch immer mehr. So richtig viele Infos habe ich dazu jetzt noch nicht gefunden. Stand jetzt ist wohl, dass die Polizei ein Auto von DeSean Jackson gefunden hat, das gegen einen Baum gefahren ist. In dem Wagen wurde Marihuana gefunden und es wurden Kugeleinschläge in dem Auto gefunden. Das heißt, auf das Auto wurde geschossen. Die Erklärung von DeSean Jackson war, dass ein Freund von ihm den Wagen ohne Erlaubnis entwendet hat. Ja.
Genau.
Das kann ja auch durchaus sein, dass der Freund den Wagen wirklich genommen hat oder so, aber insgesamt ist das natürlich eine sehr merkwürdige Geschichte. Ich erinnere mich, glaube ich, irgendwie daran, das war doch mit irgendeinem Patriot-Spieler, der hat das auch mal gehabt. War das Stefan Ridley oder irgendein Running Back war das, glaube ich. Der hatte auch irgendwie mal der Wagen stand irgendwie nachts auf der Straße und er war nicht drin und ist wahrscheinlich dann besoffen abgehauen oder so, irgendwie so komische Geschichten.
Ja, Stephen Ridley könnte sein. Ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher. Aber wie gesagt, Spekulationen könnt ihr dann ja vielleicht selber euch aneignen, indem ihr irgendwas lest oder es auch sein lassen. Sei nur kurz gemeldet, Tampa Bay Buccaneers sind sich dessen bewusst. Es gab ein Statement, ein offizielles und wir werden sehen, was daraus wird. Gott sei Dank ist niemandem offensichtlich was passiert. Hüpfen wir weiter, sprechen wir vielleicht über Spieler, die diese Saison nicht unbedingt underperformed haben, so wie DeSean Jackson in Florida, sondern Spieler, die verdammt gut gespielt haben. Wir haben jetzt noch eine Woche der regulären Saison vor uns und seit Wochen wird natürlich schon heiß diskutiert, wer wird der kommende MVP dieser NFL-Saison 2017-2018. Und im Grunde genommen gibt es ja 3-4 Kandidaten für diese Ehrung. Einmal ist es Carson Wentz, der war ab Mitte der Saison im Grunde genommen der Frontrunner bis zu seiner Verletzung. Viele sagen, er sollte trotz seiner Verletzung des Ausscheidens gegen die Rams trotzdem diese Ehre bekommen. Dann gibt es Todd Gurley, der Running Back der Rams, der mittlerweile, glaube ich, 19 Touchdowns hat, also 13 auf dem Boden, 6 durch die Luft.
Unglaublicher Wert. 2050 Scrimmage Yards, also kombinierte Yards aus Laufen und Passempfang.
Ja. Und dann gibt es natürlich noch Tom Brady. Mit 40 Jahren führt er die Liga an als Quarterback, was die erworfenen Yards angeht. Er hat 30 Touchdowns zu 8 Interceptions und ich glaube ein Rating von 104 im Schnitt. Lasse ich jetzt jemanden aus? Ich habe jetzt 3 genannt, ich hatte vorher 4 genannt. Wir hatten mal über
Antonio Brown war zwischenzeitlich auch noch in der Debatte drin.
Genau, Antonio Brown könnte man noch nehmen, Russell Wilson könnte man nehmen aufgrund seiner Fähigkeit beziehungsweise aufgrund dessen, was er für sein eigenes Team leistet. Aber lass uns mal mit den Dreien gehen. Carson Wentz, Todd Gurley und Tom Brady. Wer ist dein MVP?
Ja, Carson Wentz ist halt raus, ne? Es ist halt einfach so, du kannst halt nicht, das hat man letztes Jahr mit Tom Brady gesehen, da hat er die 4 Spiele verpasst, weil er gesperrt wurde und hat danach in den 12 Spielen, in denen er gespielt hat, mit Abstand das Beste geliefert. Aber alle haben halt irgendwie gesagt, okay, geht halt nicht, wenn du halt so viele Spiele verpasst, dann kannst du halt nicht MVP werden. Finde ich nicht ganz cool, aber kann ich mit leben so mit dieser Einstellung. Dementsprechend ist halt Wentz aus der Geschichte dann leider auch raus. Todd Gurley selber, ja, es ist halt einfach schwierig, ne? Also zum einen finde ich, in der Regel gewinnt halt ein Quarterback die MVP-Trophäe. Also in den letzten, seit 2000 hat, ich glaube 2000 hat Marshall Faulk als Running Back nochmal den MVP gewonnen. 2005, 2006 Sean Alexander und LaDainian Tomlinson. Und das letzte Mal 2012 Adrian Peterson, als er wirklich diese unglaublich krasse Saison gehabt hat, wo er, glaube ich, 3 Yards, ich glaube 2003 Yards ist er gewascht oder so, weißt du das noch?
Irgendwie so, ja.
Und dem fehlten, glaube ich, irgendwie nur so 20 Yards oder so, um den All-Time-Rushing-Rekord quasi einzustellen beziehungsweise zu übertrumpfen. da sieht man, dass es Running Backs sehr schwer haben. Und das ist auch so ein bisschen das Problem, das ich mit Todd Gurley habe. Todd Gurley ist der beste Running Back in diesem Jahr, definitiv. Aber ich finde, er ist nicht irgendwie gut genug, quasi, um einen Quarterback auszustechen. Auch wenn Tom Brady mit der Saison, die er abliefert, jetzt nicht unbedingt auch die beste Quarterback-Saison aller Zeiten abliefert, auf keinen Fall. Also da ist ja insgesamt, naja, mäßig, würde ich mal eher sagen, ne? Für Tom Bradys Verhältnisse.
Ja, also ja, auf jeden Fall. Also er ist zumindest in den letzten Wochen, also ich fand so der Beginn, abgesehen jetzt, ja, vielleicht vom Kansas City-Spiel, aber der Rest war verdammt gut. Und die letzten Wochen ist er ein bisschen eingebrochen. Die Interception, ich glaube, der hat jetzt 6 oder 7 Interceptions in den letzten 4 Spielen.
Na, 6 in den letzten 5. Und in 5 Spielen in Folge jeweils eine Interception. Das hat er, glaube ich, auch das letzte Mal irgendwie 2002 oder so gehabt. Mhm. Also in 5 aufeinanderfolgenden Spielen.
Also, ja, von dem, was wie es momentan steht, würde ich auch eher Tom Brady sagen, ist der MVP, aufgrund dessen, dass er natürlich als Quarterback in einer anderen Situation ist als der Running Back. Er ist deutlich wichtiger für das Team und das soll ja quasi diese Ehrung aussagen. Er macht auch mehr für das Team. Er ist derjenige, der das Team leitet, ja, aufs Feld führt, der die Spielzüge ändert, der das ganze Quarterback-Play von so einem Veteran Quarterback ist einfach deutlich diffiziler, deutlich wichtiger als das Spiel eines Running Backs. Nichtsdestotrotz, Todd Gurley, ich glaube, ich könnte damit gut, oder ich würde so entscheiden, MVP Tom Brady und Offensive Player of the Year Todd Gurley.
Möglich, ja. Ja, also ich habe auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass in den letzten Wochen verzweifelt bei Twitter irgendwie versucht wird, irgendeinen anderen Spieler ins Rennen gegen Tom Brady zu bringen. Also vor 3 Wochen war es dann irgendwie Antonio Brown, erstmal Russell Wilson, der dann quasi als Konkurrent gegen Tom Brady aufgeführt wurde, nachdem halt Wentz weggebrochen ist als möglicher Konkurrent. Dann ist halt Wilson durch mäßigere, also noch nicht unbedingt schlechte, aber durch nicht mehr so gute Performances rausgebrochen. Dann kam halt Antonio Brown ins Gespräch als Wide Receiver, dann möglicherweise den MVP-Titel zu gewinnen, weil er auch super Spiele hat und vor allen Dingen super vierte Quarters, also echt einige Spiele für die Steelers mehr oder weniger im Alleingang entschieden hat. Dann hat er sich verletzt. Okay, was kommt als nächstes? Auf einmal ist dann Todd Gurley in der MVP-Discussion. Da habe ich so ein bisschen das Gefühl, okay, es wird immer nur jemand angebracht, um halt quasi Tom Brady noch abzulösen, um so ein bisschen Spannung reinzubringen vielleicht auch. Ich weiß es nicht genau. Ich finde es ja, wie gesagt, auch jetzt irgendwie, ja, Tom Brady, wie gesagt, also für mich, er hat halt viel, viel bessere Saisons in seiner Karriere schon abgeliefert und nur 2-mal den MVP-Titel gewonnen. Deswegen bin ich damit auch nicht so ganz so einverstanden insgesamt. Aber gut, es wird, glaube ich, darauf hinauslaufen, dass Tom Brady den MVP-Titel gewinnen wird. Ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, dass da hier noch jemand anders um die Ecke kommt.
Nee, ich denke auch. Das wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, was auch gerechtfertigt wäre auf jeden Fall für die Saison. Insgesamt sticht er am meisten raus von allen Spielern. Sein Alter darf man jetzt nicht unbedingt als Argument nehmen, denn die anderen können nichts dafür, dass er mit 40 noch spielt oder sie erst, weiß nicht, 25 sind, aber seine eigene Leistung auf jeden Fall spricht dafür. Ich meine, schreibt uns gerne, wenn ihr anderer Meinung seid, Twitter, GFA, _pod oder auf unsere Seite gehen, einfach gfapod.blog. Da haben wir auch letzte Woche noch einen anderen Kommentar bekommen. Da freuen wir uns immer sehr drüber, deswegen schreibt uns gerne, wenn ihr irgendwas habt, wenn ihr sagt, okay, da habt ihr einen Fehler gemacht, da seid ihr nicht korrekt gewesen, verbessert uns, oder wenn ihr einen guten Vorschlag habt für einen MVP, schreibt es uns gerne.
Auch wenn ihr einen schlechten habt.
DeSean Jackson, oder?
Ja, genau.
Okay, springen wir mal rüber, wir hatten es jetzt angekündigt, dass wir es schon wieder nicht schaffen. Die beiden Regeln oder generell momentan die Regelauslegung des Official Reviewing von Situationen im Spiel. Wie ist deine Einstellung? Wird zu viel gemacht? Sollte noch mehr gemacht werden? Haben wir die falschen Kameras? Was können wir ändern? Was können wir besser machen?
Ja, also irgendwie, das, was ich jetzt in letzter Zeit häufig gehört habe, also jetzt seit dem letzten Wochenende, ist, dass die Replay-Challenge quasi nicht dafür ausgelegt war, wie sie jetzt gehandhabt wird. Also das Replays wurde halt dafür eingeführt, um offensichtliche Fehler quasi zu korrigieren. Und mittlerweile, und das würde ich auch klar unterschreiben, es werden nicht mehr offensichtliche Fehler korrigiert, sondern es wird wirklich ganz, ganz fein geschaut, wo was ist. Und also vielleicht nochmal eben kurz zur Erklärung, damit alle wissen, worum es geht. Natürlich um den Catch von Buffalo. Das war
Kevin Benjamin.
Genau, Kevin Benjamin gegen Stephon Gilmore in der Endzone. Stand auch noch weiter. Da war das Spiel nämlich noch nicht entschieden, aber stand es, glaube ich, noch 16-16. Oder nee, 13-13, glaube ich, ne? Und war kurz vor der, ja, auf jeden Fall war das Third Down. Er fängt den Ball, zieht einen Fuß über den Boden, mit dem anderen Fuß ist er schon gelandet und dann steppt er out of bounds und dann wird halt am Ende dann Ewigkeiten darüber nachgeguckt und dann wird festgestellt, okay, er hatte erst die Kontrolle gehabt, nachdem er schon mit dem Fuß, den er über den Boden gezogen hat, quasi wieder den Boden verlassen hat. Das heißt, er hat nur einen Fuß drin gehabt und dementsprechend wurde der Catch overturned. Ich fand es halt insofern schon fragwürdig, weil man eben auf den Videobildern, die ich gesehen habe, konnte man eben nicht erkennen, dass der Fuß nicht mehr am Boden war, als er Kontrolle über den Ball hatte. Und das war so ein bisschen, fand ich ein bisschen fraglich und vor allen Dingen ist es da halt nicht mehr offensichtlich. Und irgendwie hatte ich immer das Gefühl, dass halt offensichtlich zwangsläufig notwendig war, um eine Regel, eine Entscheidung, die auf dem Feld entschieden wurde, zu korrigieren.
Ja, also da habe ich mich auch sehr gewundert bei dem Call. Also für mich war es und ist es immer noch ein ganz klarer Touchdown-Catch. Und das, was du genau das, was du sagst, also es müssen wirklich ganz, ganz klare Beweise dafür da sein, gerade wenn man sich das nochmal die Replays anguckt, um einen auf dem Feld entschiedenen Call nochmal zu überstimmen und den abzuändern. Und da war ich auch wirklich sehr überrascht. Was du vorher sagtest, muss ich so ein bisschen widersprechen, beziehungsweise ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich dir auch nicht richtig zugehört, aber ich bin da schon dafür, dass man alles ganz genau untersucht, weil sonst kann man quasi auch das ganze Reviewing direkt sein lassen. Also entweder man macht es komplett richtig und so genau, wie es nur geht, oder man lässt es und sagt, okay, wir brauchen keinen Videobeweis mehr, und die Schiedsrichter entscheiden alles auf dem Feld, was für mich unglaublich schlimm wäre. Aber ich glaube, wenn man schon guckt und wenn man die Möglichkeiten hat, dann soll man es machen und zwar genauso, so genau, wie es nur irgendwie geht, um jegliche Spekulation aus dem Weg zu räumen.
Ja, aber nach der Auffassung wäre die Aufhebung des Urteil ist auf dem Feld, also dementsprechend wäre das genau richtig gewesen. Das Problem ist, es wird halt zu kleinteilig geschaut. Es wird halt wirklich geguckt, okay, wann ist der Fuß hochgegangen und okay, da hatte er den Ball zwar schon berührt, aber noch nicht richtig fest gehabt, ne? Also da hat er den quasi erst so, da ist er so ein bisschen Richtung seinen Körper gewobbelt und hat dann quasi erst einmal richtig fest gehabt, dass dann der Fuß oben war. Und das ist das, was ich ein bisschen schwierig finde. Tendenziell sage ich auch, okay, man hat die Replay-Technologie und man sollte sie auch nutzen und wenn man sie nutzt, dann muss man es auch stringent machen und auch wenn es dann schwierig ist und dann sind wir wieder bei dem Punkt, das habe ich letzte Woche, glaube ich, auch gesagt, okay, da muss man einfach allen Leuten ganz klar sagen und auch den Kommentatoren vor allen Dingen ganz klar sagen, was ist ein Catch, was ist kein Catch, man muss die Regeln dann ganz deutlich erklären und da ist natürlich noch im Moment ein sehr großes Problem. Ja, okay, jetzt kommt ein kleiner Bruch. Da finde ich jetzt gerade keine gute Überleitung für. Blöd. Aber ich hatte eine Idee gehabt, die ist mir am ersten Weihnachtstag eingefallen.
Ah, ja.
Und zwar, ich weiß nicht, kannst du mir mal sagen, was du davon hältst. Es ist im Moment ist ja so, dass jeder Touchdown, also jedes Scoring-Play und jeder Turnover, also Interception, Fumble oder sonst was, wird automatisch überprüft. Meine Idee wäre, man streicht diese automatische Überprüfung, führt dafür drei extra Challenges ein, die jedes Team nehmen kann. Bei der Zahl kann man sich nochmal ein bisschen streiten, die dann halt nur für diese Turnover und für Scoring Plays quasi genutzt werden können.
Ja.
Und man hat dann als Team 30 Sekunden Zeit, zwangsläufig, zu sagen, okay, ich will das challengen oder nicht. Also man hat dann quasi 30 Sekunden fest vorgegeben, man kann dann in den 30 Sekunden sagen, okay, ich will mir das noch überlegen oder sagen, nee, ist okay, ich will das nicht challengen, weil das würde dann quasi das Spiel so ein bisschen beschleunigen, weil ich finde das so nervig, das waren jetzt glaube ich auch wieder, waren das irgendwie 5 Minuten, die sie gebraucht haben, um festzustellen, okay, es ist kein Touchdown, das ist einfach Zeit, die nervt und ich glaube, das ist auch ein großer Punkt, ein großer Point of Contention, den halt viele Leute damit haben, mit diesem Replay-Review.
Definitiv, ja, also da bin ich absolut bei dir, dass es zu lange dauert. Dass man es nicht mehr automatisch macht und die nur noch drei extra Challenges bekommt, weiß ich nicht, weil dann, ja, das ist dann auch wieder so ein bisschen schwierig, weil dann hast du vielleicht hast du drei Challenges schon rausgehauen, du hast das entscheidende Playoff-Spiel und auf einmal hast du keine Challenge mehr und dann ist im vierten Quarter in den letzten paar Sekunden ein Touchdown, der dann ganz offensichtlich in der Zeitlupe kein Touchdown ist, aber du hast nicht mehr die Möglichkeit, das zu challengen. Also
in dem Moment würde ich dann, also zum einen könnte man an der Zahl ja noch drehen und man könnte ja auch sagen, okay, wenn die Challenge erfolgreich war, geht sie nicht verloren vielleicht auch. Da müsste man die Zahl wahrscheinlich eher ein bisschen runterdrehen dann wieder. Aber ich glaube halt, dass Bill Belichick, beziehungsweise der Coaching-Staff von New England, den Catch nicht gechallenged hätte, wenn sie quasi ihre Challenges dafür verloren hätten.
Nee, ich glaube auch. Also hätten sie auch nicht. Also gehe ich jetzt mal von aus. Aber ich bin dabei, dass es zu lange dauert und dass es zu kleinteilig ist. Aber ich denke mir halt, wir hatten das letzte Woche ja auch, als wir drüber gesprochen hatten, Grauzonen zu vermeiden. Und ich finde, man schafft halt eine Grauzone, wenn man irgendwie sagt, okay, lass uns nicht mehr ganz so kleinteilig schauen. Weil wo ziehst du die Grenze zu sagen, okay, das ist jetzt zu kleinteilig, so. Das ist jetzt ein Touchdown. Oder wir gucken jetzt nicht nochmal genau hin und nehmen nochmal drei verschiedene Kameraperspektiven, sondern sagen, okay, wir dürfen nicht zu kleinteilig werden, lass es jetzt dabei.
Ja, das Kleinteilige würde halt dadurch weggehen, indem diese Challenges halt eine begrenzte Ware wären, die Teams zur Verfügung hätten. Weil dann würde man halt nicht sagen, man würde dann halt nicht so in Anführungsstrichen ins Blaue rein challengen, sag ich mal, wenn du halt nicht beliebig oft das Ganze machen kannst. Das wäre der eine Ansatz. Der andere Ansatz wäre natürlich und wahrscheinlich auch sinnvoller, wenn man eine Formulierung der Regel finden würde, die halt irgendwie klarer ist beziehungsweise offensichtlicher.
Definitiv, ja. Das führt uns ja auch so ein bisschen zu dem, einem Punkt, der mir sehr am Herzen liegt, sage ich jetzt mal, und das ist die Regel Fumbling Through the End Zone. Wir hatten das zuletzt gesehen bei dem Spiel Oakland gegen die Cowboys, als Derek Carr versucht hat, mit aller Macht noch den Ball über die Linie zu drücken, beziehungsweise gesprungen ist, gehechtet ist, den Ball nach vorne gehalten hat und dann von Heath, dem Safety der Cowboys, getackelt wurde und den Ball verloren hat. Der Ball lief über die Goal-Line.
Über den Pylon, ne?
Genau. Und nee. Durch die Endzone und dann ins Aus. Dementsprechend wurde der Ball zurückgegeben, so wie die Regel es besagt, an die Cowboys an der 20-Yard-Linie als Touchback. Es gibt da mehrere Möglichkeiten. Ich finde, es ist für mich die absolut ungerechteste Regel überhaupt, dass du quasi ein Team, sagen wir mal, das Team startet an der eigenen Goal-Line und fährt fast 100 Yards das Spielfeld hoch und fumbelt dann den Ball und wird damit bestraft, indem das gegnerische Team den Ball an der eigenen 20-Yard-Linie bekommt. Und ich hatte da eine Sache, da kann ich dich jetzt mal dann im Gegenzug fragen, was du davon hältst, und zwar die Einführung folgender Regel. Wenn das angreifende Team den Ball quasi über die Endzone fumbelt, so wie es auch Jenkins gemacht hat, der Tight End der Jets gegen die Patriots, dann bekommt das angreifende Team, in dem Fall dann sagen wir jetzt die Jets, den Ball an der 2-Yard-Linie, da wo auch die Two-Point-Conversion ausgespielt wird. Und sie bekommen einen untimed down, also so wie wir es beispielsweise beim Spiel Oakland gegen Kansas City ja fünfmal hintereinander hatten gefühlt. Wenn sie dieses untimed down in einen Touchdown, also ja, verwandeln, bekommen sie den Ball zurück an der Stelle, wo er gefumbled wurde, also wo er quasi die Hand des Spielers verlassen hat. Und wenn sie dieses untimed down nicht schaffen, dann bekommt das gegnerische Team, sprich die Defense, den Ball an der eigenen 20-Yard-Linie, ähnlich wie den Touchback.
Also im Prinzip eine Two-Point-Conversion verwandeln und dann behältst du dein Angriffsrecht.
Genau. Es ist immer noch ein bisschen Benachteiligung der Offense, weil sie eben, ja, wenn es nicht durch die Endzone gehen würde, würde sie den Ball automatisch wiederbekommen. Bei der Endzone ist es halt ein bisschen spezieller. Aber es wäre so ein bisschen so eine Mischung aus beiden. Also die Defense könnte nochmal.
Hätte auch eine Chance.
Hätte noch die Chance und die Offense aber genauso. Und es würde natürlich auch ein Spielzug eingeführt werden, der nochmal extra spannend ist. Also ich erinnere mich halt, wie gesagt, gerne an das Spiel der Raiders gegen die Chiefs, die ja, ich glaube, drei Untimed Downs hatten, weil es immer mit einer Defensive Penalty immer wieder verlängert wurde. Ich fände halt die Idee extrem, extrem spannend.
Ja, die Idee finde ich auch lustig. Ich glaube, ich würde es sogar auch echt gerne sehen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das passiert, weil man dann ja quasi eine komplett neue Regel oder eine komplett neue Spielsituation einführt, die es bis jetzt noch gar nicht gibt. Und ich kann mir schwer vorstellen, dass die NFL da Bock drauf hat, nochmal so ein komplett neues System quasi zu schaffen. Mhm. Ich muss sagen, ich habe generell so ein bisschen, ich finde das unglaublich unfair, dass wenn die Offense den Ball fummelt, aus dem Spiel heraus fummelt, dass sie dann sowieso den Ball behält. Und das sogar noch straflos macht. Ne? Also im Prinzip, du behältst ja deinen Forward Progress. Ich habe damit mit der Regel schon ein unheimliches Problem. Ich finde, das ist erstmal eine unglaubliche Leistung von der Defense, überhaupt erstmal einen Fumble zu produzieren, auch wenn er vielleicht nicht immer von der Defense produziert wird. Aber ich würde mir vielleicht schon in dem Moment wünschen, dass man dann sagen würde, okay, wenn der Ball out of bounds gefumbled wird, dass man dann Loss of Down hat meinetwegen und eine 10-Yard-Strafe dahinter, hinten dran noch. So ein bisschen wie ja Offensive Pass Interference plus Loss of Down. Weil ich meine, im Prinzip ist das Fummeln, solange du außerhalb der Endzone fummelst, ohne Strafe. Und das finde ich ist irgendwie schon massiv unfair. Aber jetzt vielleicht auch so ein bisschen von dem Problem, über das wir reden, vielleicht ein bisschen weit von weg, so ein bisschen off-topic. Dementsprechend, ich hatte mir so selber als Lösung überlegt, so wie das jetzt im Moment ist, dass man sagt, wenn du quasi als Offense den Ball fumblest aus der Endzone heraus, ja, dann entweder verlierst du 10, 15 Yards und verlierst das Down auch natürlich und behältst Angriffsrecht. So hättest du noch immerhin noch die Chance, vielleicht einen Field Goal zu schießen, ne? Oder vielleicht sogar auch noch einen Touchdown oder einen First Down zu erzielen, je nachdem, wo du vorher warst.
Ja.
Oder ganz einfach stumpf sagen, okay, Loss of Down und du startest an der 20-Yard-Linie, so Touchback-mäßig, bloß andersrum. Mhm.
Ja, das wäre auf jeden Fall auch eine Möglichkeit. Also ich bin auch was du davor gesagt hast, voll bei dir, dass das dass quasi überall sonst auf dem Feld den Ball einfach straflos sozusagen fummeln darfst. Da wäre ich auch dabei, dass man das quasi mit einer 10-Yard-Penalty bestraft und von mir aus auch Loss of Downs. Aber ja, mit der Endzone ist mir die Bestrafung einfach zu doppelt stark. Und ich wäre auch damit zufrieden, wenn man das quasi einfach nur so ändert, dass die Offense im Ballbesitz bleiben könnte. Ob sie dann nur an der 20-Yard-Linie starten müsste oder 10 Yard vom Spot, wo der Ball gefumbled wurde, von mir aus. Oder so wie ich das gerade vorgeschlagen hatte mit diesem Untimed Down, so ein Make it or ja, Make it or not.
Ja, es ist ein bisschen College-mäßig, ja, ne? Da ist das ja auch, ich glaube, in der Overtime.
Aber irgendwas halt, ja, irgendwas, damit die Offense weiterhin das Recht hat, zu spielen. Und es ist mir halt, vor allen Dingen ist es halt so krass, weil klar, die Defense macht einen tollen Job, wenn sie quasi einen Fumble kreiert, aber warum kriegen sie den Ball direkt an der 20-Yard-Linie? Das ist halt, finde ich halt auch so ungerecht.
Ja, weil es halt wie ein Touchback gehandelt wird dann.
Klar,
ne? Das ist halt dann einfach
aber
so. Ne? Ja.
In dem Moment ist es ja, ja, weiß ich nicht, so ein wirklicher Touchback.
Ja, es ist halt nicht ganz rund. Ne? Ja. Aber gleichzeitig finde ich es auch wichtig, dabei nochmal zu erwähnen, es gibt halt Teams und Coaches, die ihre Spieler ganz stark darauf trainieren, eben nicht diese wilden Armausstreckmanöver an der Endzone zu machen, um nämlich genau diese Sachen zu vermeiden. Das hat man ja auch im Nachspiel durch verschiedene Medienberichte gehört, dass es halt wirklich Teams gibt, die sagen, okay, wenn du das machst, dann wirst du gebencht, ne? Also dann kommst du auf der Bank oder so. Das ist absolut verboten bei uns, solange es halt nicht irgendwie ein Fourth Down ist oder so, dass oder es irgendwie ganz kurz vorm Ende der Halbzeit oder des Spiels ist. Dementsprechend wären das dann halt so Dinge, gerade dieser Fumble von K würde dann bei vielen Teams gar nicht vorkommen, weil er dann quasi dagegen gecoacht werden würde. Ne? Das ist auch so eine Sache, da muss man dann auch so ein bisschen das ja, das Verständnis oder das Mitgefühl so ein bisschen dann reduzieren, finde ich.
Ja, korrekt, aber es ist halt verdammt schwer gegen die Intuition des Spielers, des Sportlers zu coachen.
Ja, das stimmt natürlich.
Ja. Gut, kurz und knackig wollten wir es machen. Wir sind jetzt wieder bei gut einer Stunde angelangt, Christian. Ich weiß nicht, hast du noch was, was du uns mitteilen möchtest fürs kommende Wochenende, für Silvester, außer den schönen, netten Wünschen?
Im Prinzip einfach auch allen einen guten Rutsch. Ich hoffe, ihr könnt euch gut entscheiden, ob ihr Football gucken wollt oder irgendwie rausgehen wollt. Ich bin mir selber auch noch nicht so ganz sicher, was ich da mache. Hab irgendwie doch ziemlich viel Bock auf Football gucken, aber ich weiß auch noch nicht, weil irgendwie hat man ja doch immer das Gefühl, man muss irgendwie was machen, Silvester. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Dementsprechend wünsche ich euch da auch eine Entscheidung, die ja euch leicht fällt und zufrieden macht und natürlich, dass ihr das Jahr schön starten könnt.
Genau. So geht es mir auch. Ich werde wahrscheinlich, ich habe Besuch von einem, der selber Football spielt, deswegen wird es wahrscheinlich so ein bisschen auf Football oder vielleicht am 1. Januar dann schön gechillt alle Spiele nachgucken, die man verpasst hat. Aber mal schauen, irgendwie so werde ich es auch machen. Ich wünsche auf jeden Fall euch allen auch, die uns zuhört, seitdem wir heute dieses Jahr auch angefangen haben, ist ja auch der Abschluss des Jahres, erstmal vielen Dank, dass ihr uns so treu immer zuhört, dass ihr bei uns seid, dass ihr uns auch schreibt, dass ihr mitgemacht habt bei allen Aktionen, die wir so hatten. Vielen Dank dafür. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Alles Gute für euch und alle, die ihr so mögt und bei euch habt, dass alles so in 2018 funktioniert für euch, dass ihr weiterhin bei uns bleibt, dass der Football für euch weiterhin Spaß macht. Und dir das natürlich auch, Christian. Alles Gute für 2018, falls wir uns nicht mehr sprechen sollten.
Ja, dir natürlich auch, Felix.
Danke. Und wir hören uns ganz gewohnt am 2., das ist nämlich der Dienstag, der kommende Dienstag zum NFL Tuesday hier beim GFL-Podcast wieder. Bis dahin, feiert schön, alles Gute. Bis dahin in 2018. Ciao.